SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Klingt nach Ferien. Hattest du schöne Ferien, Monika Kursawe?
Ja, es war ganz nett. Wir waren nicht weg. Wir sind zu Hause geblieben, aber das war auch mal ganz schön. Und du, Wolfram Wessel?
Ja, bei uns war es auch ganz schön. Wir waren im Norden Deutschlands. Aber irgendwie fanden die Doku-Blogger es nicht so spannend. Zum Thema mein schönstes Ferienerlebnis fiel ihnen nicht allzu viel ein.
Vielleicht waren die Ferien unter Corona-Bedingungen einfach nicht so schön.
Mag sein. Deshalb gibt es auf Spur 1, dieses Mal nicht so viel. Dafür erzählt uns auf Spur 2, die Lyrikerin Nora Gombringer etwas über ihr Verhältnis zum Radio. Auf Spur 3, beschäftigen wir uns mit dem Institut für Rundfunktechnik. Auf der nächsten
Spur 4
testen wir die neue Radio-App von SWR 3 und setzen auf
Spur 5
unsere Podcast-Diskussion fort.
Spur 2 Radiogedanken.
Seit einiger Zeit befassen wir uns mit dem Auftrag des Radios in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.
Nachzulesen und nachzuhören auf dokublog.de und in EPD Medien.
Dabei spielt auch die Bedeutung des Mediums für Künstler eine Rolle. Daher haben wir die Lyrikerin Nora Gombringer gefragt, welche Rolle das Radio für sie spielt. Mündlichkeit scheint ihr wichtig, eigene Texte spricht sie gerne. Vielen ihrer gedruckten Werke liegen CDs bei. Auch für Poetry Slam und Spoken Word interessierte sie sich. Was sagt sie zum Radio?
Als ich klein war, sagte ich zu Aprikosen, Papadosen, zu Flugzeug Soykok und zu Radio Radojo. Diese und mehr Wörter sammelte meine Mutter in einem kleinen Notizbuch und immer wieder sprach sie sie aus, auch als ich die richtigen Wörter bereits aussprechen konnte. Gut hinzuhören und dabei ausdauernd zu sein, parallel kritisch zu denken und angeregt und mit Lust der Sprache und ihren Informationen zu folgen, das war die Aufgabe beim Radiohören in Mamas schwarzem Golf GTI in den 80er Jahren. Wahrscheinlich ist das wahre Radiohören großer Fans des Mediums genau das, das verliebte Stimmlauschen. Das körperlose Medium Radio ist nur oberflächlich körperlos, gehört doch zu jeder menschlichen Sprecherstimme einer Live-Sendung zumindest ein Hals, ein paar Lungenflügel, ein Kehlkopf. So kann das Radio auch immer als Entdecker gelten, Entdecker von Präsenzen. Eine Redaktion stellt eine neue Stimme und ein neues Sendungskonzept vor und unweigerlich sind die beiden für die Hörerinnen und Hörer verbunden und funktionieren oder funktionieren nicht. Die neuen Anforderungen an die mehrfache Verwertbarkeit eines Beitrags und damit sein Fließen in die verschiedensten Kanäle sorgt bei mir hin und wieder für Bestürzung. Die Leute beim Radio haben mein volles Bedauern für diese rasch als Nachhecheln empfundene Arbeitssituation und die Interviewpartner, die Künstler und Stimmen, die den Content liefern, fühlen sich zunehmend ausgeweidet. Ich dachte, ich hätte mit dem Radio gesprochen, hört man dann. Dabei haben sie den Bericht dann als Clip ins Netz gestellt. In den letzten Jahren sind es drei Projekte, die mich umtreiben und die ich verschiedenen Sendern angeboten habe und erfolglos geblieben bin, weil die Redaktionen zwar allesamt sehr interessiert, aber dann entweder rechtliche Fragen im Raum oder zu wenige Kapazitäten zur Verfügung standen. Seit Jahren schiebe ich immer wieder einmal an und stelle fest, das Radio muss sich in Angebot und Vielfalt schmälern und pointieren, um noch als Medium neben allen Medien, die wir täglich usen, wahrgenommen zu werden. Live-Mitschnitte sind wichtige archivierende Tätigkeiten des Radios. Das Bewahren und Sichern der spontanen Energien, die sich durchaus lebhaft durch das Medium präsentieren, schenkt so viel Klarheit, Genuss und aktive Anteilnahme, dass das Radio auch heute noch revitalisierende Kraft besitzt. Im Hören werden. Das Radio lebe und möge senden, es möge bilden und amüsieren, die Sprache in ihrer Vielfalt feiern und uns dabei unterstützen, genauer hinzuhören, auch genauer in uns hinein, eine innere Welt, bewohnt von unserer Stimme, voller Bilder, die nur sie zu gestalten weiß.
Spur 1 Doku-Blog.
Ferien, Ferien. Fairy Tale.
Mein schönstes Feenerlebnis war das Doku-Blog-Thema. Aber oft fand es nur in der Vorstellung statt.
Fertig.
Wenn da nicht diese Zweifel wären am Wegfahren, hat Ralf Wendt zu seinem Feature geschrieben.
Ich wollte eigentlich... Ich hatte so ein Gefühl. Eine Vorstellung vielleicht? Eine Insel. Nicht weit weg. Kein Geld. Ferien. Kein Virus bis jetzt. Keine Lust auf hier. Keine Ahnung vom Weg. Mehr so ein Dazwischen. Und ein Ticket für die Fähre nach Helgoland.
Helgoland. Spur 3. Nachgefragt.
Radio, Rundfunk hat immer auch mit Technik zu tun. Und deshalb unterhielten die Rundfunkanstalten von Beginn an eigene Entwicklungseinrichtungen. Ende der 20er Jahre war das die Rundfunktechnische Versuchsstelle. Und nach dem Krieg gründete die ARD das Institut für Rundfunktechnik, IRT. Anfangs ging es um Sendetechnik, Frequenzverteilungen, später immer mehr um Aufzeichnungstechniken. Tonband, CD, DAT, MP3. Überhaupt die Digitalisierung. An der Entwicklung von DRB und 5G New Radio ist es auch beteiligt. Nun wird zum Jahresende das IRT geschlossen. Die Gesellschafter, die öffentlich-rechtlichen Anstalten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, konnten sich nicht auf seinen Erhalt einigen. Da ging es auch um einen Patentrechteskandal, der viel Geld kostete. Auf Twitter habe ich dann gesehen, dass der Medienwissenschaftler Professor Hermann Rothermund die angekündigte Schließung bedauerlich fand. Ich wollte wissen, warum.
Rothermund?
Ja, guten Tag, jetzt Wolfram Wessels.
Guten Tag, Herr Wessels.
Herr Rothermund, zur Begründung der Schließung des IRT führten die Sender an, dass man dessen Leistungen nicht mehr zwingend benötigt. Was ist denn das für eine Einrichtung?
Ja, das Institut für Rundfunktechnik ist eine gemeinnützige GmbH und ich habe im Gesellschaftervertrag als Zweck gefunden. Zweck der Gesellschaft ist, der Allgemeinheit durch Förderung des europäischen Rundfunkwesens und der europäischen Rundfunktechnik zu dienen. Die Frage ist also nicht, was kann das IRT für seine Gesellschafter, die verschiedenen Rundfunkanstalten, tun, sondern welchen Wert hat das IRT für die Entwicklung des europäischen Rundfunkwesens, für die Transformation meinetwegen auch des Rundfunkwesens zu einem Online-Medium, die ja gerade im Gange ist, und letztlich auch, welchen Wert hat das IRT für die Gesellschaft.
Und was beheißt das nun, wenn das geschlossen wird?
Ja, das ist die große Frage. Also da gibt es eine Kompetenz von weit mehr als 100 Mitarbeitern. Also ich habe irgendwo gelesen, 148 Mitarbeiter vor 2-3 Jahren jedenfalls noch. Wer diese Kompetenzen übernimmt, das ist bisher in meinen Augen völlig ungeklärt. Und die Begründung, die ich gelesen habe, beispielsweise des NDR-Produktionsdirektors, das IRT wird nicht mehr benötigt, weil Rundfunktechnik, also die alte Rundfunktechnik, hätte sich erledigt und jetzt ginge es um IT-Technik und die kann man überall auf dem Markt kaufen. Diese Argumentation finde ich ziemlich bedenklich. Das ist Grundlagenforschung, was die machen und die kann man nicht sofort sozusagen in klingende Münze umsetzen. Also mein Vorschlag, wenn Sie einen hören wollen,
ja, gerne.
Mein Vorschlag wäre, das Institut für Rundfunktechnik, übrigens ebenso auch das Deutsche Rundfunkarchiv, das ebenso in den letzten Jahrzehnten dauernd bedroht war von Kürzungen und Schließungen, in den Medienstaatsvertrag als gesonderten Punkt eben aufzunehmen und durch Beiträge unabhängig von den Sendern finanzieren zu lassen.
Also das heißt, es ist auch ein Signal, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen so langsam von dem terrestrischen Verbreitungsweg verabschieden.
Naja, also das sehen ja einige Intendanten sehr klarkommen, wie zum Beispiel also auch Ihr Intendant beim Südwestrundfunk. Und das IRT technisch hat ja eine Reihe von Themen, die das befördern könnt, zum Beispiel. Also crossmediale Entwicklungen, die es überall in den Sendern gibt, dass Redaktionen eben für mehrere Ausspielkanäle gleichzeitig oder parallel entwickeln. Das muss ja technisch irgendwie im Hintergrund auch gestützt werden. Es gibt ja auch in den einzelnen Rundfunkanstalten Abteilungen, die an digitalen Projekten arbeiten, aber die brauchen eben auch Partner. Und nach der Methode des NDR-Direktors holt man sich das Know-how dann projektmäßig immer auf dem freien Markt.
Also es wird wahrscheinlich teurer werden.
Das ist anzunehmen. Da weht irgendwie so eine Art neoliberaler Geist durch einige Intendantenbüros. Also alles, was man nicht unmittelbar braucht, kann man ja auch abschaffen, ohne zu bedenken, welche Kosten das machen wird, wenn man also jetzt aus kurzfristigen Überlegungen eben auf diese Zuschüsse verzichtet.
Ja, vielen Dank, Hermann Rothermund.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Wessels.
Spur 1. Doku-Blog.
Vom Deutschland der Deutschen Bahn. Bitte starten Sie Ihre Motoren noch nicht. Es erfolgt in Kürze noch eine Rangierbewegung.
Da ich diesen Sommer nicht verreise, bat ich meine Freunde und Freundinnen, mir akustische Urlaubsgrüße zu senden. Anne schickte mir eine Ansage aus Sylt.
Wiederhole, sehr geehrte Fahrgäste, Deutschland der Deutschen Bahn, bitte starten Sie Ihre Motoren noch nicht. Es erfolgt noch eine Rangierbewegung.
Später schickte mir Anne Meeresrauschen mit Hund. Es gab kaum Menschen in der Ecke, wo sie war.
Spur 4. Ausblick 1.
Mitte August hat der SWR eine neue Radio-App an den Start gebracht, die das Radiohören grundlegend verändern könnte. Es gibt sie bislang für SWR 3 und das Ding. Und man kann mit ihr im Live-Programm zurückgehen, Beiträge nachhören oder überspringen, Musiktitel ersetzen und etliches mehr. Wir haben den Medienkritiker Steffen Grimberg gebeten, die App zu testen. Über seine Erfahrungen habe ich mit ihm gesprochen.
Steffen Grimberg.
Ja, Wolfram Wessels. Steffen Grimberg, hat denn alles so funktioniert mit der App wie angekündigt?
Also bei mir ja. Es hat manchmal leichte Verzögerungen gegeben, vor allem wenn man zum Beispiel Musiktitel tauschen möchte im eigentlich laufenden Live-Programm. Dann hat es mich auf Anhieb hingehauen. Ich habe es jetzt auch auf dem iPhone gemacht. Bin da vielleicht auch mit meinem dicken Daumen etwas ungeschickt drüber gewischt. Aber grosso modo muss ich sagen, das Ding hält, was es verspricht und funktioniert auch, ich sag mal, sehr bedienerfreundlich, also recht eingängig. Man muss da keine lange Gebrauchsanweisung für studieren, sondern das erklärt sich eigentlich von selbst. Und ansonsten gibt es auch noch ein ganz brauchbares Tutorial, was einem so die Feature noch mal so ein bisschen nahe bringt und erläutert.
Weil es gibt Funktionen, kann man da eigentlich auch Nachrichten skippen?
Man kann theoretisch auch Nachrichten skippen, das habe ich aber nicht gemacht.
Habe ich denn Einfluss drauf, welcher Titel mir dann vorgespielt wird, also durch was ich den ersetzen kann? Ist es meine eigene Playlist oder macht der Sender dann selber Vorschläge?
Also der Sender macht sowohl selber Vorschläge, man kann aber auch sozusagen Präferenzen angeben, einstellen und auch eine eigene Playlist hinterlegen. Also das funktioniert alles.
Und schick ist natürlich auch die Funktion, dass man zurückspringen kann. Also ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Nachrichtenfan bin, dann kann ich mir auch die Nachrichten von der letzten Stunde oder von vor 2 Stunden anhören.
Absolut, das finde ich ist auch ein echtes Plus, dass man da auch nicht wie in einer Mediathek oder das gibt es ja durchaus bei anderen Sachen auch, noch lange nachsuchen muss, sondern das ist eben auch wirklich mit einem Touch sozusagen, wird mir das auch ganz klar angeboten, hier die letzten Nachrichten nochmal zu hören. Das finde ich ist also eben auch sehr, sehr benutzerfreundlich.
Nun ist das ja eine Art von personalisiertem Radio. Die Frage ist jetzt, was unterscheidet das von Spotify, Deezer oder anderen Plattformen, die ja auch personalisiertes Radio anbieten?
Nee, es ist mehr als personalisiertes Radio. Es ist so eine Art Mischung. Also bei meiner eigenen Playlist, da weiß ich ja, was ich bekomme. Und hier kann ich de facto die Vorschläge der Redaktion, des SWR meinetwegen, mit meinen eigenen Vorlieben kombinieren und kann da munter zwischen drin hin und her springen. Und das finde ich ganz spannend.
Würde eine solche Radio-App denn auch für Kultur- und Infowellen funktionieren?
Da bin ich ziemlich überzeugt von, weil da natürlich ein zielgerichteteres Suchen nach bestimmten Beiträgen zum Beispiel für Nutzerinnen und Nutzer interessant sein könnte. und wo man dann eben auch vielleicht durch persönliche Präferenzen, also ich bin jetzt mal und sage beispielsweise in einer Kultursendung, mich interessiert es also explizit irgendwas über klassische Musik, nicht so sehr über Kunstausstellungen, könnte man das dann ja auch entsprechend so machen, dass man da dann die entsprechenden Beiträge bevorzugt angezeigt bekommt, um dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht Zeit, eine ganze 3 Stunden Kulturstrecke am Nachmittag zu hören, aber mich würde schon interessieren, ist da aus meinem speziellen Interessensbereich was dabei gewesen, eine Ausstellungseröffnung, eine Kritik zu irgendeinem Konzert oder einem Theaterstück, und das steuere ich dann gezielt an und höre es mir an.
Gibt es denn Erfahrungen mit ähnlichen Apps? Die Frage war ja, ob die Hörer das überhaupt nutzen.
Ja, das gibt es. Allerdings sind die Zahlen da noch nicht so besonders belastbar. Ganz klar, wer jetzt reine Playlists machen will, der ist bei Spotify und ähnlichen Anbietern komplett gut zu Hause. Es gibt die ARD-Audiothek, wo ja schon heute sehr, sehr viele Wortbeiträge drin sind. Die wird ja sehr, sehr gut genutzt. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schon richtig zu sagen, wir müssen gucken, Radio ist eben dieses berühmte Begleitmedium. Das ist ähnlich wie beim Fernsehen. Da will auch nicht jeder selber der Programmdirektor, die Programmdirektorin sein, sondern man setzt sich aufs Sofa und lässt sich unterhalten von einem Programm, das andere sich ja auch klug für einen ausgedacht haben. Das gilt im Radio im weitesten Sinne natürlich ganz genauso. Also von daher ist das sicherlich eher eine Nische, die hier bedient wird. Und wir können sogar noch ein bisschen mehr. Und das ist eben die Leistung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft, die ihn ja schlicht und ergreifend auch bezahlt.
Also zumindest ist mit der neuen Radio-App eine Entwicklung angestoßen. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank, Steffen Grimberg.
Sehr gerne.
Spur 1. Doku-Blog.
Was ist schon Urlaub? Vielleicht einen Eistee mit Strohhalm trinken?
Spur 4. Ausblick 2.
Als wir die Einreichungen für Docker 7, die 7. Ausgabe des Dokumentarfestivals, sichteten, das war im März, wurde der Lockdown verhängt. Wir brachen die Sichtung der Dokumentarfilme, dokumentarischen Installationen und Hördokus ab und wollten das Festival auf den Herbst verschieben. Dann entschieden wir uns.
Also Festivalleiter Nils Menrath, Carmen Beckenbach, Christine Reh-Peters und du.
Genau, wir entschieden uns, eine Online-Ausgabe zu versuchen. Am Mittwoch, dem 30. September, soll sie starten. Per Videokonferenz schlossen wir die Sichtung ab, planten das Programm und beim letzten Meeting zogen wir eine Bilanz der Vorbereitungen. Ja, wir haben jetzt das Programm fertig gemacht. Nils, wie wird das denn aussehen, ein Online-Festival Docker?
Ja, online, wie der Name schon sagt, findet auf unserer Webseite statt, www.docker.de, und hier hat jeder die Möglichkeit, sich einen Festivalpass zu kaufen und kann dann zu den Zeiten, zu denen er Filme schauen möchte, Hörstücke hören möchte, sich einloggen und ins Festivalgeschehen eintauchen. Zusätzlich haben wir Live-Events zur Eröffnung und eine Preisverleihung. Die Jury des Festivals wird auch parallel in der Woche die Filme sichten. Und am Sonntag, den 4. Oktober, gibt es um 19 Uhr die Preisverleihung. Und damit der Austausch auch zwischen dem Publikum stattfindet, planen wir Docker-Treffpunkte am Abend, wo nochmal zu verschiedenen Themen mit Videomeetings alle ins Gespräch kommen können.
Carmen, du hast ja ein paar Erfahrungen mit Online-Festivals. Es gab ja einige in München und Oberhausen, die fanden ja online statt. Du hast da, glaube ich, einige dir angesehen. Wie funktioniert denn das? War das gut? War das erfolgreich?
Ja, ich hatte viel Freude damit gehabt. Also es gab ganz unterschiedliche Aspekte, die mich interessiert haben. Also zum einen, wie funktioniert es, dass ich recht einfach an meine Filme komme. Es klappte bei allen sehr gut. Was gab es für Sonderaktionen? Fand ich auch immer recht spannend. Mhm. Und welche Live-Events gab es? Und dadurch, dass es ja für uns alle das erste Mal ist, war unser Vorteil, dass wir schauen konnten.
Ich meine, es hat natürlich ein bisschen einen Vorteil, dass man die Filme alle irgendwie angucken kann, wenn man Lust hat. Aber kam bei dir auch sowas wie Festivalstimmung auf?
Festival-Feeling hatte ich in dem Moment, wo ich mich mit Freunden verabredet hatte und gesagt habe, schaut mit mir gemeinsam diesen Film an. Und dann haben wir alle einen Account gekauft oder einen Festivalpass und haben dann via Zoom verlinkt gemeinsam geschaut. Also das Gemeinsame musste ich mir dann aber erzeugen.
Muss man bewusst dann machen, ne? Also man geht nicht nur wie normal ins Kino, sondern man sieht sich dann...
bewusst als Menschen.
Man lädt sich dann die Leute ein und geht nicht ins Kino.
Ja, genau. Und das fand ich eigentlich ganz nett.
Christine, wie ging es dir denn? Wir hatten ja schon so ein bisschen Online-Feeling bei der Auswahl jetzt, weil wir ja sonst normalerweise im Kino zusammensitzen, uns Filme angucken und die Hörstücke anhören, die Hördokus, und dann drüber diskutieren. Jetzt machen wir das alle alleine zu Hause und diskutieren dann. Wie war das für dich?
Ich fand die Erfahrung nicht so positiv. Ich habe das sehr vermisst, dass wir die Filme gemeinsam gucken können und uns dann direkt hinterher gemeinsam darüber austauschen können. Wenn man die Filme einzeln anschaut, dann ist das ein ganz anderer Prozess. Und wenn man sich dann endlich zum Austausch darüber trifft, hat man sozusagen den Film schon verdaut.
Nils, wie ist es denn, siehst du auch positive Dinge in dem Online-Festival? Das Münchner Doc-Festival, die waren ja, glaube ich, ganz begeistert und wollen jetzt immer eine Online-Schiene fahren.
Also immer online auf gar keinen Fall. Ich möchte natürlich auch wieder ins Kino zurück. Die Perspektive, die bedeutet, dass man diese Dinge alle online stellt, und mit Beginn des Festivals ist dann jeder für sich und klickt in den Film rum und schaut sich die Filme an. Ich denke, keiner wird ernsthaft sagen, dass das ein Vergleich ist zu einem Festival, der als Treffpunkt eine wichtige Rolle einnimmt. Leider ist es natürlich auch so, dass die Filmproduktion weitergeht und viele Filme verschwinden sonst vielleicht einfach auch, weil letztendlich es einen Stau irgendwann an Filmen gibt. Insofern machen wir das Beste draus und freuen uns auf die Ausgabe.
Okay, Zoom läuft ab. Bis zum Festival. Ciao.
Tschüss.
Also vom 30. September bis 7. Oktober findet das Dokumentarfestival Docker online auf www.docker.de statt. In dem Rahmen werden dann auch die Sieger des Kurzdoku-Wettbewerbs gekürt.
Spur 1. Doku-Blog.
Heute gehen wir das erste Mal für 2020 ins Freibad. Es war viel los. Im Wasser lief alles rund, wobei ich ab und an die Befürchtung hatte, dass ich gebeten werde, die Schnellschwimmbahn zu verlassen.
Spur 5. Podcast-Diskussion.
Feature-Autor Tom Schimek hatte in dieser Sendung und einem Audiocamp das für seine Ohren zunehmende Gequatsche in Podcasts kritisiert. Das sorgte für Empörung in der Szene, und Podcasterin Nora Hespers antwortete ihm darauf an dieser Stelle, alles nachzuhören auf dokublog.de. Das wiederum hat Tom Schimek animiert, eine Replik auf die Replik zu produzieren.
Hurra, eine Debatte.
Oh, eine Debatte.
Eine Debatte.
Eine Debatte.
Eine Debatte.
Eine Diskussion.
Die Workshop-Ankündigung von Feature-Autor Tom Schimek klingt, ich sag's wie es ist, wie ein Schlag in die Fresse all jener, die sich bemühen, qualitativ gute Inhalte zu produzieren.
Das ist Frau Nora mit bürgerlichem Namen Nora Hespers. Sie hat das mit dem Gequatsche offenbar als Generalbeleidigung aller Freiberufler mit Mikro aufgefasst, die nun, Zitat, mächtig Puls hätten. Tatsächlich schafft sie es, schon mit dem ersten Satz ihrer Replik falsche Fronten aufzubauen, einen Graben zu ziehen, den ich nicht geschaufelt habe.
Das Radio auf der einen Seite, die PodcasterInnen auf der anderen.
Hier dieser altmodische, arrogante Schnarchrundfunk, dort die junge, freie, vollgeile Podcast-Welt. Venceremos. Podcasts, findet Frau Nora, hätten Lücken gefüllt, neue Räume eröffnet und Themen besprochen, die in den Medien so gut wie nie vorkamen.
Und die waren und sind nicht nur inhaltlich, sondern auch handwerklich richtig gut gemacht.
Das mit den Lücken und den nicht vorkommenden Themen ist mir zu pauschal und auch ein bisschen unheimlich. Den Sound kenne ich aus einer anderen Ecke. Geschenkt. Denn es stimmt ja, gute Podcasts prägen neue Erzählformen, schaffen Raum für andere Stimmen und Stimmungen, intonieren Themen anders und oder machen einfach Spaß. Das ist gut so. Aber alle? Heute, da jeder Windbeutel, seine Großmutter und sein PR-Berater podcasten.
Einen schönen guten Morgen allerseits.
2019 gab es angeblich über 12.000 deutschsprachige Podcasts allein auf Spotify. ein Unternehmen, das die, Zitat, einzigartige Intimität von Podcasts und ihr zielgenaues Storytelling als idealen Werbeträger anpreist.
Unsere Hörer nutzen Spotify, um ihre Stimmungen und Momente zu begleiten. Für Advertiser sind vor allem Nutzer interessant, die gerade gut gelaunt sind.
Hi everyone!
Baumärkte setzen sich mit Podcasts in Szene.
Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Manch Großunternehmen hält via Podcast die Belegschaft bei Laune.
Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast.
Hallo ihr Lieben.
Ich fürchte, wir haben hier einen Dissens über die Funktion von Kritik. Zumal, wenn Kritik mit einem schulterklopfenden »Wir sind doch alle ganz toll« gekontert wird. Das bringt sicher ein paar extra Herzchen. Eine kritische Diskussion über unsere Arbeit aber, über deren Inhalte, Qualität und Wirkung, können wir uns dann schenken. Jede und jeder wurstelt im klitzekleinen Vorgarten weiter vor sich hin, alle haben sich lieb, alle flüstern fleißig in ihre Mikros und ein paar Leute hören ganz bestimmt auch zu. Mich macht dieser kumpelige Umgang manchmal ratlos. Alle sind super vernetzte Follower und Freunde. Jeder Furz wird geliked, geshared und retweetet, als ob es keinen Morgen gäbe. Diese notorische Likerei wirkt auf mich manchmal wie ein permanentes Tauschgeschäft. Likest du mich, like ich dich. Am Ende liken wir uns alle prima, prima.
It's always nice to be number one.
Nicht falsch verstehen, Lob ist gut, wichtig. Auch ich lobe gern und immer öfter. Und ja, ich werde auch gern gelobt, klar. Noch ein paar Kleinigkeiten. Erstens.
Ein wirklich guter Podcast geht mit uns zusammen durchs Leben.
Feine Sache. Und wenn es klappt, sicher kein Gequatsche. Und doch sträubt sich mein Journalistenherz gegen dieses immer ganz nah ran Dogma. Nähe ist nicht per se gut. Manchmal in der Politik zum Beispiel, aber auch bei ganz privaten Themen ist Abstand sehr, sehr wichtig. Um besser zu sehen und zu verstehen, um nicht aufdringlich zu werden, um sich nicht mit jedem Mist gemein zu machen. Zweitens, Nora Hespers beklagt außerdem, Zitat, dass das Gespräch so sehr aus dem öffentlichen Raum verschwunden sei. Den Befund kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht das echte, tiefgehende Gespräch. Ansonsten wird doch immer mehr dahergeredet, gemenschelt und getalkt. Auch im angeblich so professionellen Rundfunk. Auch aus Kostengründen. Schon sagt manch Rundfunkgewaltiger, hey, wir machen jetzt auch Podcasts. Die Leute finden es geil und es ist auch viel billiger. Drittens. Nora Hespers wirft dem Rundfunk Schlafmützentum vor, zählt dann aber erstaunlich viele gelungene Podcasts öffentlich-rechtlicher Sender auf. Noch eins. Mein empörender Beitrag war ein Telefonat über einen noch zu haltenden Workshop. In der Langfassung dieser Replik auf dokublog.de gibt es eine Zusammenfassung des Vortrags. Wie gesagt, es gibt tausende Podcasts und ich bin nicht der große Experte. Ich höre nur gern und viel und mache selbst Radio, begeistere mich für faszinierende Hörstoffe und auch für guten Klang. Wir sollten weiterreden.
Genau, und
habt eine gute Zeit, passt auf euch auf.
Bis zum nächsten Mal.
Halt die Ohren steif und bis bald.
Tschüss.
Und damit schließen wir ab.
Küsschen links und rechts.
Das war Mehrspurradio reflektiert im September. Mitgemacht haben Carmen Beckenbach, Nora Gomringer, Steffen Grimberg, Christine Reh-Peters, Hermann Rotermund, Tom Schimek, Ralf Wendt, Toygun Kerali, Nils Menrath, Monika Kursawe und Wolfram Wessels. Die nächste Ausgabe von Mehrspur wird die 100. sein. Daher ist 100 das neue Thema auf dokublog.de. Das ist schon eine besondere Zahl. 100% ist alles. Die ersten 100 Tage sind fast nichts. 100 Jahre ist ein biblisches Alter. Wie klingen 100 Töne? Wir sind gespannt auf O-Töne und Feature, die Sie auf dokublog.de laden können. Dort tut sich auch einiges während des Docker-Festivals vom 30. September bis 7. Oktober. Ein Besuch der Seite lohnt in jedem Fall. dokublog.de